True Criminology, der Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Ich bin Gina Rosa Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW in Köln.
In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der subjektiven Wahrnehmung von Kriminalität. Vielleicht ist bekannter der Begriff Kriminalitätsfurcht. Das bezeichnet die Sorge davor, dass man Opfer eines Verbrechens oder einer Straftat werden könnte. Besser wäre es, man würde von Kriminalitätsangst sprechen, weil Furcht ist eigentlich etwas, von dem man sagt, das ist eine angemessene Sorge und die ist für das Überleben und das Wohlergehen sinnvoll. Und Furcht lässt dann nach, wenn man sich aus einer bedrohlichen Situation entfernt hat. Angst hingegen, die bleibt, sogar wenn der Anlass nicht da ist und auch wenn nichts passiert. Sie kann dann sogar wachsen. Was nun die Verbrechensfurcht anbelangt, belegen die Deutschen tatsächlich einen Spitzenplatz in Europa.
Man sagt ja auch manchmal so German Angst, gibt es ja so geflügelte Begriffe sogar schon im Ausland zu.
Wer weiß, dass ein Stadtteil zum Beispiel eine hohe Kriminalitätsbelastung aufweist, bei dem wirkt sich das auf das emotionale Erleben aus. Also man hat dann in diesem Stadtteil erstmal irgendwie ein mulmiges Gefühl, geht also nur mit Sorge da rein oder vielleicht meidet man den Stadtteil sogar ganz. Andererseits ist das auch wieder nicht zwangsläufig, denn bestimmte Bereiche, ich nenne sie jetzt mal Partymeilen, die werden trotzdem angstfrei aufgesucht, obwohl da Delikte gehäuft vorkommen, beispielsweise Taschendiebstahl oder Körperverletzung, und man das durchaus als gefährliche Orte bezeichnen könnte. Und dann gibt es auch Orte, die objektiv sehr sicher sind, die wir aber trotzdem mit einem unguten Gefühl aufsuchen, beispielsweise ein Friedhof oder ein Park in der Dunkelheit. Man muss unterscheiden zwischen Brennpunkten, also Orte, an denen tatsächlich Delikte, Straftaten gehäuft vorkommen, und sogenannten Angsträumen. Das sind Räume, in denen man subjektiv ein Unsicherheitsgefühl empfindet, obwohl es gar keine Häufung von Straftaten gibt.
Genau, und die beiden Sachen können zusammenfallen. Es gibt ja auch Orte, die Brennpunkt und Angstraum sind, aber muss auch nicht zusammenfallen. Und das zeigt schon mal ganz gut die verschiedenen Dimensionen auch von Kriminalitätsfurcht auf. Und in der Kriminologie unterscheiden wir das auch begrifflich. Jetzt wird es mal kurz ein bisschen theoretisch von den Begriffen her. Was gucken wir uns da an? Und zwar unterscheiden wir einmal die Einschätzung, inwiefern Kriminalität ein gesellschaftliches Problem ist. Das ist so die soziale Kriminalitätsfurcht. Also das wird abgefragt danach, inwiefern meinen Sie, dass in Deutschland Kriminalität zunimmt zum Beispiel? Oder meinen Sie auch, dass es viel höhere Strafen bedarf, um Kriminalität zu begegnen? Und auf der anderen Seite unterscheiden wir hiervon aber die personale Kriminalitätsfurcht. Das meint so die Angst, Befürchtung, dass man selbst Opfer einer Straftat werden könnte. Und diese personale Kriminalitätsfurcht unterscheiden wir nochmal in drei Bestandteilen. Einmal die kognitive, also das meint sozusagen mehr oder weniger rationale Einschätzung, dass man selbst Opfer werden könnte. Für wie wahrscheinlich hält man das, dass man selbst Opfer werden könnte? Die affektive Kriminalitätsfurcht, das ist auf der Gefühlsebene das Gefühl, dass man sich unsicher fühlt, dass man wirklich Angst hat, Opfer eines bestimmten Delikts zu werden. Und dann gibt es die konnative Kriminalitätsfurcht, das meint, dass man auf Verhaltensebene Kriminalitätsfurcht zeigt, dass man zum Beispiel konkrete Schutzmaßnahmen ergreift, zum Beispiel baut man ein zusätzliches Türschloss ein oder natürlich auch extreme Sachen wie ein Kauf einer Waffe, dass man irgendwie ein Pfefferspray mitnimmt, wenn man rausgeht, also irgendetwas, um sich zu schützen. Und dazu zählt auch das Vermeideverhalten, dass man bestimmte Orte, wie zum Beispiel Angstorte, die du eben angesprochen hast, gar nicht erst aufsucht. Diese drei verschiedenen Arten von personaler Kriminalitätsfurcht, die können jetzt wieder so ineinander verschränkt sein oder auch unabhängig. Also ich kann zwar wissen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich Opfer werde, trotzdem kann ich ein ungutes Gefühl haben, wenn ich nachts unterwegs bin.
Aber warum interessiert uns jetzt diese Kriminalitätsangst in der Kriminologie nochmal besonders? Zum einen, weil es Betroffene gibt, die da tatsächlich Sorge haben, das ist der eine Grund. Der andere ist aber auch der, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Kriminalitätsangst und der Kriminalpolitik. Die Politik ist verleitet dazu, sich zu Versprechen von Sicherheit und Risikokontrolle hinreißen zu lassen und die zu machen, wenn der Ruf von den Medien lauter wird, weil vermeintlich eben die Kriminalität besonders groß ist und wenn die Kriminalitätsangst in der Bevölkerung sehr hoch ist, dann ist die Tendenz da in der Kriminalpolitik, so eine Illusion von Sicherheit zu vermitteln. Jede Straftat, die dann aber kommt, bricht dieses Gefühl wieder. Dann ist diese Illusion schnell wieder dahin. Und so ein Mord löst dann das Gefühl aus, dass es zu einer Gefährdung im Nahbereich kommt und erzeugt Angst. Obwohl dieser Mord ein Einzelfall ist, sich um ein Einzelschicksal handelt, wird es dann sehr schnell generalisiert. Das kann dazu führen, dass Menschen wütend werden und dass sie ein wachsendes Misstrauen in die Politik im Allgemeinen, in die Justiz im Besonderen entwickeln und sich darüber auch so eine gewisse Distanz zum Gemeinwesen entwickelt.
Jetzt haben wir das letzte Mal ja darüber gesprochen, dass wir eigentlich eine sehr positive Kriminalitätsentwicklung in Deutschland haben. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wieso ist dann Kriminalitätsangst eigentlich überhaupt ein Thema, wenn wir doch sehen, dass gerade ja zentrale Bereiche wie zum Beispiel Straßenkriminalität zurückgehen, dann kann doch hier auch kriminalpolitisch kein Stimmenfang betrieben werden. Aber Kriminalitätsangst ist erstmal unabhängig von der realen Kriminalitätsentwicklung, was ja auch logisch ist, wenn man darüber nachdenkt, dass die wenigsten Leute sich jetzt erstmal mit der Kriminalitätsentwicklung auseinandersetzen, die PKS lesen und dann entscheiden, wie kriminalitätsängstlich sie so sind. Kriminalitätsangst entwickelt sich auf anderen Grundlagen, wie so oft, mit Gefühlen. Wir wissen, dass es nicht unbedingt davon abhängig ist, dass man selbst auch schon mal Opfer geworden ist. Es gibt sogar Ergebnisse von Studien, die sagen, dass Kriminalitätsangst bei Opfern von leichteren Delikten geringer ist als bei nicht viktimisierten Personen. Einfluss hat, wenn man Opfer kennt, dann kommt vielleicht schon eher diese Generalisierung, dass man davon hört, der und der hat einen Wohnungseinbruch beispielsweise erlebt, dass man auch eher eine Sorge davor hat. Einen ganz wichtigen Einfluss haben Medien. Umso mehr ich Medien konsumiere, die über Kriminalität berichten, also beispielsweise über einzelne Straftaten, umso eher habe ich die Einschätzung, dass auch viel Kriminalität passiert. Also wir generalisieren einfach schnell. Und heutzutage gibt es ja auch oft Bildaufnahmen, das heißt, es gibt irgendwelche Videoaufnahmen beispielsweise, die auch noch so bestimmte schreckliche Gewaltverbrechen, die es ja auch gibt, irgendwie bebildern. Ich sehe das, habe da einen ganz anderen Bezug. Das geht irgendwie sehr schnell über die Medien und schnell generalisiert. Man hat das Gefühl, es wird immer schlimmer. Jugendliche werden immer gewalttätiger. Es passieren immer heftigere Sachen. Es gibt viel Medienforschung dazu, die sehr interessant ist. Da zeigt sich beispielsweise, dass Medien unterschiedlich stark über Kriminalität berichten. Also man kann es sich denken, Boulevardmedien berichten eher über Kriminalität, über Einzelfälle als andere. Also es hängt schon mal sehr davon ab, welche Art von Medien ich auch konsumiere. Und in diesen Medienanalysen zeigt sich aber auch, dass was über Kriminalität berichtet wird, auch nicht mit der Realität übereingeht. Also es wird überproportional häufig von schweren Delikten berichtet, wie beispielsweise über Totschlag, über Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt, viel häufiger berichtet als über andere Delikte. Und das nicht nur in der Berichterstattung, sondern auch in den Unterhaltungsmedien. Ungefähr 300 Morde haben wir in Deutschland pro Jahr. Wir haben es aber ja dutzendfach im Fernsehprogramm und auch hier überproportionale Darstellung von Morden und Gewalt, gerade auch an Frauen, ist auch so eine interessante Verschränkung, die wir da haben, der man auch nochmal näher nachgehen könnte. Insofern gibt es ein verzerrtes Bild in den Medien, was Kriminalität anbelangt, und das nehmen wir natürlich leicht auf, wenn wir uns Medien anschauen.
Und verrückterweise nehmen wir das auf und verarbeiten das auch. Es gibt etwas, das wir in der Kriminologie bezeichnen als das Kriminalitätsangst-Paradoxon. Also das Widersprüchliche ist nämlich, dass es total auseinanderfällt, ob man objektiv tatsächlich der Gefahr ausgesetzt ist, dass man Opfer einer Straftat wird, und ob man persönlich Angst davor hat, dass man Opfer der Straftat wird. Wenn wir in die Statistik schauen, dann ist es so, dass junge Männer die höchste Wahrscheinlichkeit haben, Opfer einer Straftat zu werden und auch Opfer eines Gewaltdelikts zu werden. Aber im Gegenteil, gerade bei diesen jungen Männern ist die Kriminalitätsangst am geringsten ausgeprägt. Hingegen ist sie bei älteren Menschen sehr stark ausgeprägt, bei Frauen auch stark ausgeprägt. Und das, obwohl diese Bevölkerungsgruppen in polizeilichen Kriminalstatistiken am seltensten Opfer von Straftaten werden.
Ist natürlich immer so auf Kriminalität insgesamt bezogen. Ne? Ganz klar, wenn wir deliktspezifisch gucken, sehen wir natürlich nochmal eine andere Verteilung. Aber ja, insgesamt zeigt sich das so.
Dann fragt man sich in der Kriminologie, woran kann das denn eigentlich liegen? Eine Vermutung ist die, dass es an der höheren Verletzbarkeit oder zumindest selbst wahrgenommenen Verletzbarkeit dieser Personengruppen liegt. Also Frauen und ältere Menschen nehmen an, dass sie schwerwiegendere gesundheitliche Verletzungen davontragen würden, wenn sie Opfer einer Straftat würden. Und tatsächlich, gerade bei Frauen, stimmt es, dass es objektiv ein höheres Risiko gibt in Bezug auf gravierende Viktimisierung im Bereich sexualisierte Gewalt, Sexualdelikte. Und diese Delikte sind Delikte, die sehr schwerwiegende und auch sehr langzeitwirkende Folgen für die Opfer mit sich bringen. Außerdem könnte es einen Zusammenhang geben, dass Kriminalitätsangst dazu führt, dass sich ältere Menschen und Frauen seltener in Situationen begeben, in denen sie Kriminalität erleben könnten, in denen sie Straftaten ausgesetzt sind. Und dann suchen sie vielleicht seltener Orte mit Viktimisierungswahrscheinlichkeit auf und nehmen sich dadurch in Anführungszeichen so ein bisschen aus dem Spiel, weil sie gar nicht an diesen Orten anzutreffen sind.
Also Stichwort Vermeideverhalten,
genau.
Eine Dimension von Kriminalitätsfurcht. Ja, und mit diesem Lebensstil, könnte man auch sagen, erklärt man ja auch die höhere Belastung von jungen Männern, dass es auch was damit zu tun hat mit dem Lebensstil, dass sie halt eher Orte aufsuchen, die gefährlich sein können. Ich glaube, die Stichworte waren dann jung, männlich, in der Stadt wohnend und ledig. Also ein bisschen die Vorstellung dahinter, wenn man dann erstmal in einer Beziehung ist und Samstagabend auf dem Sofa verbringt, da passiert einem nicht so viel. Aber wenn man natürlich unterwegs ist, Alkohol im Spiel ist, viele Menschen, dann kann natürlich auch eher mal was passieren.
Es gibt ja in der Kriminologie so einen Standardindikator, mit dem wir die Kriminalitätsangst messen. Der lautet, wie sicher fühlen Sie sich in Ihrer Wohngegend, wenn Sie abends bei Dunkelheit allein auf die Straße gehen oder gehen würden? Und normalerweise gibt es dann so eine vierstufige Antwortenskala von 1 sehr sicher, ziemlich unsicher bis sehr unsicher. An diesem Indikator gibt es aber durchaus auch Kritik.
Man kann hier anzweifeln, ob man so ein komplexes Phänomen wie Furcht anhand dieses einzelnen Indikators messen kann. Denn wir haben ja eben auch schon aufgezeigt, die verschiedenen Dimensionen, soziale, personale Kriminalitätsfurcht. Ne? Man kann es selbst als Gefühl haben, die Angst, oder halt eher rational sehen oder Vermeideverhalten. Das wird natürlich hier nicht wirklich so detailliert erfasst. Man könnte auch sich fragen, ob es nicht auch sehr suggestiv ist, dass es sich halt ja ausschließlich auf diese affektive Ebene so auch bezieht. Ne? Wenn man jetzt hier schon so aufmacht, so die Bilder bei Dunkelheit allein auf der Straße, ob man dann nicht auch eher damit Antworten provoziert, die vielleicht gar nicht so der Realität entsprechen.
Außerdem gibt es die Kritik, dass ja der Begriff Kriminalität in dieser Frage gar nicht objektiv vorkommt, also er wird nicht genannt. Und damit könnte ja die Angst, die ich habe, vielleicht auch eine andere sein. Vielleicht habe ich Angst, dass, wenn ich nachts rausgehe, ist es nicht beleuchtet, dass ich in einen Verkehrsunfall verwickelt werde oder ähnliches. Also das ist ein Punkt. Treffen wir wirklich tatsächlich Aussagen über Kriminalität damit?
Und es ist auch das Bild der Straßenkriminalität, was hiermit vermittelt wird. Also Kriminalität passiert ja nicht nur auf der Straße. Es ist halt oft das, was wir, glaube ich, damit so suggerieren. Aber man könnte auch abfragen, ob man Angst hat vor dem eigenen Ehemann beispielsweise oder wenn man im Internet einkauft. Also es gibt ja viele verschiedene Kriminalitätsbereiche und eigentlich müsste man auch die Kriminalitätsfurcht da ein bisschen deliktspezifisch vielleicht auch erfassen.
Trotzdem ist es in aktuellen Studien zum Zweck der Vergleichbarkeit ein Standardindikator, an dem man in der Regel festhält. Warum muss man überhaupt so einen Indikator haben? Warum müssen wir uns überhaupt um das Thema Kriminalitätsangst kümmern? Das hat damit zu tun, dass die Kriminalitätsangst, und das ist jetzt ganz egal, ob sie objektiv ist oder nicht objektiv, sie hat Folgen. In der Soziologie gibt es einen Begriff, das sogenannte Thomas-Theorem. Wenn Menschen daran glauben, dass Dinge real sind, dann sind sie real in ihren Folgen. Wenn Menschen glauben, dass sie Angst vor Kriminalität haben müssen, dann ist ihr Verhalten tatsächlich so, dass sie diese Kriminalität dann auch vermeiden, dass sie Situationen vermeiden, in denen sie sich unsicher fühlen.
oder halt auch in ihrem Wahlverhalten, dass sie dann halt auch eher Parteien wählen, die genau dieses Bild aufmachen und vielleicht sehr starke, repressive, kriminalpolitische Maßnahmen fordern.
Genau, denn wir wissen auch wieder aus der Empirie, dass je mehr jemand fürchtet, Opfer eines Verbrechens zu werden, desto eher befürwortet er oder sie auch hohe Strafen. Und häufig ist ja dieses Law-and-Order-Mentalität auch ein Zeichen von populistischen Parteien, eben genau darüber zu versuchen, Politik zu machen und auch Wählerstimmen zu erhalten.
Also ist es nicht egal, ob Leute Kriminalitätsfurcht haben oder nicht. Wir können das nicht einfach so abtun und sagen, na, wir sehen noch eine gute Entwicklung, sondern das ist auch ganz zentral.
Und vielleicht kann man hier noch einfügen, dass es tatsächlich auch nochmal zu einem Anstieg von Kriminalität beitragen kann, wenn Kriminalitätsfurcht herrscht. Denn wir sehen, dass wenn ein übersteigertes Schutzverhalten, Schutzbedürfnis bei den Bürgerinnen und Bürgern herrscht, dann führt es dazu, dass sich die Bürgerinnen auch mehr bewaffnen. Die Zahl der ausgestellten kleinen Waffenscheine ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Und ein zweiter Effekt, den wir in der Kriminologie befürchten, ist, dass dadurch, dass Menschen öffentliche Räume meiden, und wenn es dann immer mehr Menschen werden, dann sind diese Räume ja auch leer. Dann gibt es aber auch niemanden mehr, der da eine soziale Kontrolle ausführen kann. Und entsprechend könnten diese Orte als eine selbsterfüllende Prophezeiung tatsächlich eher zu gefährlicheren Orten werden.
Also allein die Furcht ist kein gute Beraterin. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass mehr darüber gesprochen wird, transparent gemacht wird. Was sind reale Risiken? Wie kann ich mich auch gut davor schützen? Das ist alles wichtig, um halt auch das Sicherheitsgefühl zu stärken und den Menschen auch so eine Handlungskompetenz zu geben. Was können sie auch sinnvoll tun, um bestimmte Risiken da vielleicht zu vermeiden? Und wir wissen, mit einem bestimmten Restrisiko an Kriminalität müssen wir in einer freien Gesellschaft auch so leben. Neben dieser Sensibilisierung, Aufklärung, der Kommunikation von Kriminalität kann man noch ein paar andere Dinge tun, und zwar im Rahmen städtebaulicher Kriminalprävention. Das bezieht sich dann vor allem auf das Stichwort Angstraum. Also wir sehen hier, dass wir einiges tun können, damit Räume keine Angsträume werden. Das hat was damit zu tun, dass es ja nicht die reale Kriminalität häufig ist, die dazu führt, dass es ein Angstraum ist, sondern dunkle Ecken, es ist eklig, es stinkt vielleicht, es ist vermüllt. Das sind ja alles gar keine Anzeichen für Kriminalität, sondern eher, wir würden sagen, für soziale Desorganisation, dass so ein bestimmtes soziales Gefüge nicht passiert. Und man denkt, wenn das hier passieren kann, wenn Leute hier ihren Müll abstellen können und irgendwo hin urinieren können, wer weiß, was dann noch so möglich ist. Und das kann man natürlich vermeiden, da kann man einiges für tun, dass Räume wieder von Nachbarschaft beispielsweise auch mitgestaltet wird, dass genug Beleuchtung da ist, dass dunkle Ecken vermieden werden, dass man irgendwie Hecken kürzt oder dergleichen. Also gibt es viele sehr praktische Maßnahmen, die man tun kann, bis dahin, dass man auch irgendwie wieder Leben auf Plätze bekommt, dass man da Feste stattfinden lässt oder einen Brunnen installiert, wo Leute auch sich gerne aufhalten. Also die städtebauliche Kriminalprävention bietet da vieles, um Angsträume zu minimieren.
Was umstritten ist, ist inwiefern etwas anderes, von dem man möglicherweise auf den ersten Blick sagen würde, ja, könnte man ja auch machen, inwiefern das tatsächlich hilft, nämlich eine erhöhte Polizeipräsenz. Meint man vielleicht, ja, ist doch gut, da scheint was zu passieren, Leute haben Angst, dann schicken wir da mehr Polizei hin, dann wird es ja sichtbar, wird dieser Ort geschützt, möglicherweise verringert das dann auch die Kriminalitätsangst bei Menschen. Aber tatsächlich sehen wir, dass das auch neben dem, dass es tatsächlich einen sicherheitsbestärkenden Effekt geben kann, kann es aber eben auch einen gegenteiligen Effekt haben. Es kann nämlich sein, dass Menschen dann denken, oh, hier muss es ja richtig gefährlich sein, wenn hier so viel Polizei unterwegs ist. Das heißt, das hängt dann wirklich, ist es sehr abhängig davon, wie viel, in welchem Auftreten, zu welchen Uhrzeiten denn auch Polizei dann da ist, weil sie eben auch die Angst nochmal verstärken könnte.
Zusammengefasst, Kriminalitätsfurcht ist erstmal unabhängig von realer Kriminalitätsentwicklung. Und es ist auch unabhängig davon, wie real auch die Gefahr, das Risiko ist, selbst Opfer zu werden. Es gibt verschiedene Einflüsse auf die eigene Kriminalitätsfurcht. Die Medien spielen hier eine ganz entscheidende Rolle. Kriminalitätsfurcht zu beobachten und dagegen zu wirken ist wichtig, denn Kriminalitätsfurcht hat auch was mit dem Vertrauen in den Staat und staatliche Institutionen zu tun und wirkt sich auch auf das Wahlverhalten aus.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mit dieser Folge endet unsere erste Staffel, und wir haben uns bisher die Grundlagen der Kriminologie angeschaut und die Pflöcke eingeschlagen für die weitere Betrachtung von Kriminalität. In der nächsten Staffel werden wir uns verschiedene Zusammenhänge etwas tiefergehend anschauen und beginnen mit dem Thema Jugendkriminalität. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.